Ja, ich möchte die heutige Predigt mit einem Witz beginnen. Am Anfang was zum Schmunzeln, wie der Tommy so schön sagt. Eine steinreiche Frau möchte ihr Vermögen mit ins Grab nehmen. Sie lässt ihren Arzt, ihren Anwalt und ihren Pfarrer zu sich rufen und jedem übergibt sie 100.000 Euro in großen Scheinen und bittet darum, das Geld mit in ihr Grab zu legen. Bei der Beerdigung treten dann alle drei Herren an das Grab heran und werfen einen Briefumschlag hinein. Auf dem Nachhauseweg berichtet der Pfarrer also: Ich habe etwas zu beichten, ich habe gesündigt. Ich habe nämlich nur 90.000 Euro in den Briefumschlag getan. 10.000 Euro habe ich dafür verwendet, ein neues Abendmahlsgeschirr zu kaufen. Daraufhin sagt der Arzt: Ich habe sogar nur 50.000 Euro in den Umschlag getan. Den Rest habe ich für unser Krankenhaus gespendet. Empört erwidert der Anwalt: Ich bin über Ihr Verhalten erschüttert. Selbstverständlich habe ich über die volle Summe einen Scheck ins Grab gelegt. Ja, das Verhalten des Anwalts steht natürlich nicht beispielhaft für den gesamten Berufsstand. Aber anhand dessen kann man vielleicht gut sehen, dass Gesetze oder Anweisungen unterschiedlich interpretiert werden können, manchmal auch nicht im Sinne des Gesetzgebers. Und zurzeit gibt es ja auch viele Diskussionen über Maßnahmen, über Vorschriften und Verordnungen. Da wird gefragt, was richtig ist, was verhältnismäßig ist, was denn jetzt wie gemeint ist. Und diese Diskussion ist erstmal nichts Neues, denn solange es sowas wie geschriebene Gesetze gibt, geht es um die Frage, wie denn das entsprechende Gesetz richtig auszulegen ist. Und gerade im Judentum, die ja als zentralen Bestandteil ihrer Religion den Bund und die geschriebenen Gesetze haben, da war das natürlich auch immer eine brennende Frage. Und im heutigen Predigttext wird genau dieser Punkt deutlich, denn es geht um die Frage nach dem Sabbat, wie so oft, also dem Ruhetag der Juden. Hören wir zuerst einmal auf das Bibelwort für heute. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals, zur Zeit des Hohepriesters Abiatar, ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen dürfen, und wie er auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus fügte hinzu: Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Bevor wir auf die Problematik zu sprechen kommen, die hier zwischen den Pharisäern, den Jüngern und Jesus aufkommt, möchte ich ein paar Sätze zum Sabbat sagen. Denn zumindest kommt es mir so vor, wenn ich die Evangelien lese, dieses Gebot bringt immer wieder Konfliktpotenzial, vor allem zwischen den Schriftgelehrten und Jesus. Es gibt einige Situationen wie die aus unserem heutigen Text, wo wir davon lesen, dass Jesus das Gebot der Heiligung des Sabbats anders auslegt als die damaligen Schriftgelehrten. Zum Beispiel, wenn er Menschen heilt am Sabbat oder eben wie hier die Handlungen seiner Jünger in Schutz nimmt oder rechtfertigt. Die Einführung des Sabbatgebotes war in der Menschheitsgeschichte eine große soziale Errungenschaft. Nach 6 Tagen darf nicht nur, sondern soll ein Ruhetag eingelegt werden. Und zwar für alle und alles ohne Ausnahme. Für Mann und Frau, für Herr und Knecht, für Fremde sowie für Einheimische. Und nicht nur die Menschen sollen sich ausruhen, sondern auch die Tiere und die Arbeitsgeräte. Der Sabbat sollte der Tag der Ruhe sein und der Tag, der dem Lob Gottes vorbehalten ist. In der Bibel finden wir für den Sabbat an 2 verschiedenen Stellen eine zweifache Begründung. Einmal heißt es: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Und an einer anderen Stelle lesen wir, den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägypten warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Diese beiden biblischen Aussagen weisen auf den zweifachen Sinn des biblischen Ruhetages hin. Der Sonntag ist der Tag des Ausruhens und der Tag des Gottesdienstes. Hinter beiden steht der Anspruch der Freiheit und der Befreiung. Die Bibel begründet den Sabbat damit, dass Gott nach 6 Tagen Schöpfung am siebten Tag ruhte. Gerade diese Begründung zeigt uns den menschenfreundlichen Gott. Wir haben keinen Gott, der uns befiehlt, du musst alles tun, damit du gut und anerkannt bist. Du musst arbeiten bis zum Umfallen, du musst immer erreichbar sein, du musst arbeiten, auch wenn deine familiären und deine freundschaftlichen Beziehungen und du am Ende auch selber Schaden nimmst. Nein, das alles nicht. Wir haben einen menschenfreundlichen Gott, der das alles nicht von uns fordert. Bei ihm heißt es, du darfst ausruhen. Du darfst genießen. Du darfst dich an meiner und deiner Schöpfung freuen. Unser Gott will unsere Gesundheit. Unser Gott will, dass wir etwas vom Leben haben. Martin Luther hat einmal gesagt, auch durch das Nichtstun ehren wir Gott. Kann man sich als Schwabe kaum vorstellen, schaffe, schaffe, Häusle baue. Aber tatsächlich, Gott will, dass es uns gut geht. Und das ist nicht nur heute so, sondern auch schon zu der Zeit, als Gott den Israeliten das Gesetz gegeben hat. Es stellt sich also die Frage nach der Sichtweise auf das Gesetz. Oder man kann auch sagen, nach dem Charakter des Gesetzes. Sind es Regeln, die es einzuhalten gilt? Sind es Gesetze, denen bei Nichteinhaltung eine schwere Strafe folgt? Ist es eine Checkliste, die es abzuhaken gilt, um Gott zu gefallen oder als Christ oder Jude zu gelten? Oder ist es vielleicht doch etwas anderes? Bevor ich die Antwort auf diese Frage gebe, möchte ich einmal auf den Titel dieser Predigt zu sprechen kommen. Der Titel dieser Predigt lautet, wie hast du's mit der Regelion? All diejenigen, die in ihrer Schulzeit ebenfalls mit Goethes Faust als Lektüre gequält worden sind, kommt diese Frage zumindest im ungefähren Wortlaut bekannt vor. Es ist natürlich eine Anspielung auf die Gretchenfrage, die da vorkommt. Im Original heißt sie, wie hast du es mit der Religion? Ich habe bewusst das letzte Wort etwas abgeändert, eine Regelion. Vielleicht hat der ein oder die andere diesen Begriff schon mal irgendwo gehört. Ich möchte kurz erläutern, was ich damit meine. In einer Regelion stehen, wie der Name schon anklingen lässt, die Regeln an oberster Stelle. Es gibt einen festen Katalog an Regeln und Vorschriften, den es gefälligst einzuhalten gilt. Die Regeln und Gesetze mögen für sich sinnvoll und gut sein, aber das Problematische in einer Regelion ist die Rangordnung. Das Gesetz ist die oberste Priorität. Nicht Gott, nicht die eigene Gottesbeziehung, nicht die Liebe zu den Menschen. Nein, das Wichtigste ist das Einhalten der festgeschriebenen Gesetze. Problematisch hierbei ist, dass, so gut diese Gesetze auch sein mögen, der eigentliche Zweck des Gesetzes verloren geht. Wir hatten vorher gesagt, Gott wünscht sich, dass es uns gut geht. Dafür darf das Gesetz aber nicht an erster Stelle stehen. Denn was passiert, wenn Christsein nur aus einem Befolgen von Regeln besteht? Wir werden unfrei. Paulus beschreibt das sehr anschaulich in seinen Briefen. Er schreibt davon, dass es Sklaven des Gesetzes gibt. Wenn wir uns verzweifelt damit bemühen, das Gesetz und diese Regeln zu erfüllen, macht uns das zu Sklaven des Gesetzes. Wir sind unfrei in unserem Leben. Und das ist ja genau nicht das, was das Gesetz eigentlich tun soll. Denn wenn es nur um das Gesetz geht, dann geht es nicht mehr um die Menschen oder um Gott, sondern wir leben in Angst davor, das Gesetz zu übertreten, einen Fehler zu machen oder dafür bestraft zu werden. So viel zur Regelion. Dann könnte man ja sagen, wunderbar, dann lasst uns das Gesetz doch ganz vergessen. Jeder kann machen, was er will, das ist doch echte Freiheit. Jeder lebt, wie es ihm passt, keine Regeln, kein Zwang, keine Rebellion. Diese Schlussfolgerung klingt verlockend, aber hilft uns auch nicht weiter. Und sie ist auch nicht biblisch. An wie vielen Stellen in der Bibel können wir doch lesen, wie gut die Gesetze sind. Der längste Psalm, Psalm 119, auch der Psalm für diesen Sonntag, ist ein einziges Loblied auf das Gesetz. Wer sich den mal zu Hause durchlesen möchte, sehr gerne. Diese Gesetze tun gut, weil sie uns einen Rahmen für unser Leben geben. Weil sie ein gelungenes Miteinander ermöglichen. Ohne Gesetze sündigen wir. Und die Konsequenz von Sünde auf lange Sicht sind niemals lebensfördernd, sondern tödlich. Für uns, für unsere Mitmenschen und für die Gesellschaft als Ganzes. Und jeder, der Kinder hat oder der mit Kindern zu tun hat, weiß, wie wichtig gute Regeln sind, auch zum Schutz derer, für die die Regeln gelten oder für die es diese Regeln gibt. Es muss also einen besseren Weg geben. Einen, der uns ermöglicht, trotzdem ein gutes Leben zu führen, ohne Gesetzlosigkeit auf der einen Seite und eine Rebellion auf der anderen Seite. Ohne dass wir zügellos und ausschweifend sündigen, aber auch nicht vom Gesetz versklavt in einem religiösen Zwang leben. Und es gibt einen Weg. Jesus zeigt ihn uns. Aber der Weg ist der anstrengendste von den dreien, denn er hat mit Eigenverantwortung und mit selbstständigem Denken zu tun. Extreme sind meistens einfach. Das sieht man in der Politik. Da, wo zu einfache Antworten gegeben werden auf komplexe Fragen, da sollte man doppelt hinschauen. Gerade das macht ja den Populismus so attraktiv. Da sind die Lösungen so herrlich einfach. Aber die Realität ist, dass der richtige Weg oft gar nicht einfach und gleich leicht erkennbar ist, sondern ganz im Gegenteil schwierig und manchmal sehr komplex. Um nochmal zurück auf unseren Predigttext zu kommen, Jesus zeigt den Pharisäern ihren Denkfehler auf. Er sagt, schaut her, ist ja schön und gut, was ihr zur Auslegung des Gesetzes sagt, aber denkt doch einmal selber nach. Nicht nur den Buchstaben anschauen, nicht nur sagen, aber es steht doch in der Bibel. Das ist ja auch ein sehr bekannter Satz, gerade in christlichen Diskussionen. Aber es steht doch in der Bibel, sondern auch nachdenken und überlegen, warum es dieses Gesetz oder diese Anweisung gibt. Denn, und wenn es eine Sache gibt, die ihr heute mitnehmen sollt aus dieser Predigt, dann den Gedanken, dass die Weisungen Gottes nie ohne einen großen Sinn dahinter sind. Gott hat sich nicht hingesetzt und gedacht, lass mal 600 Anweisungen aufschreiben und den Israeliten aufs Auge drücken, das ist Schwachsinn. Natürlich gibt es jedes Gesetz aus einem guten Grund. Im Idealfall träfe das auch auf unsere menschlichen Gesetze zu, aber bei den göttlichen zumindest können wir uns sicher sein. Die Frage ist jetzt nur, was ist denn der Grund dieser Weisung? Und das, so glaube ich zumindest, unterscheidet einen mündigen von einem unmündigen Christen. Die Fähigkeit zu erkennen, was Gottes Gedanken hinter einem Gesetz oder hinter irgendeiner Anweisung sind. Ein unmündiger Christ befolgt stumpf die Gebote, weil es steht ja in der Bibel. Punkt. Da wird nicht nachgedacht, da wird einfach nur befolgt. Und das klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht etwas provokant. Das ist auch okay. Schließlich soll eine Predigt auch zum Nachdenken anregen. Aber ich möchte auf keinen Fall die Autorität der Bibel in Frage stellen oder ich möchte nicht sagen, dass wir Gott nicht gehorchen sollen, ganz und gar nicht. Ich bin davon überzeugt, dass die Aussagen und Weisungen, die wir in der Bibel finden, gut sind und wir gut daran tun, unser Leben nach ihnen auszurichten. Aber die Frage, warum wir sie befolgen, macht einen ganz entscheidenden Unterschied in unserer Gottesbeziehung. Ich bin davon überzeugt, dass das Ziel Jesus für uns ist, dass wir erwachsene Christen werden, dass wir mündige Christen werden, dass wir nicht nur kopflos folgen, sondern dass unser Glaube auf einem stabilen Fundament steht und dass wir Christen werden, die verstehen, warum sie so leben, wie sie leben und warum sie so glauben, wie sie glauben. warum es ihnen gut tut, warum es uns gut tut, den Weisungen Gottes zu folgen. Denken wir nochmal an das Gebot des Sabbats. Für die Schriftgelehrten eine strikte Anweisung, keinerlei Arbeit an diesem Tag zu verrichten. Da gab es ganz feste Regeln und die Jünger haben etwas getan, was verboten war. Als mündiger Christ stellt man sich aber die Frage, was ist dieses Sabbatgebot denn eigentlich? Es ist die Einladung, zur Ruhe zu kommen an Leib und Seele. Im hebräischen Urtext kann der Imperativ der 10 Gebote, wo ja auch das Sabbatgebot drunter fällt, dieses Du sollst auch als Futur, du wirst übersetzt werden. Das heißt, wenn du Mensch begreifst, dass hinter den Geboten und eben auch hinter dem 3. Gebot der Gott steht, der will, dass wir etwas vom Leben haben, dann wirst du den Feiertag heiligen, weil es dir, deiner Seele, deinem Geist und vor allem auch deinem Körper gut tut, wenn du eine Pause einlegst und einfach zur Ruhe kommst. Wenn du dir Zeit nimmst, bewusst deine Gottesbeziehung zu pflegen und den zu loben, der dir das Leben schenkt. Jesus sagt am Ende unserer Passage, der Sabbat ist für den Mensch gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Etwas allgemeiner könnte man vielleicht formulieren, das Gesetz ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für das Gesetz. Denn was ist das Gesetz? Es ist die gute Weisung Gottes. Es ist eine gute Weisung Gottes, weil er sich für dich nichts lieber wünscht, als dass dein Leben gelingt. Dass du in eine Beziehung mit ihm findest, dass du nach seinem Willen fragst und auf seine Ratschläge hörst, die er dir für dein Leben gibt. Wir sind berufen zu einem Leben in Freiheit und Glaubensgehorsam. Nicht zu einem Leben unter Gesetzeszwang in einer Regelion und auch nicht zu einem Leben in völliger Willkür und Gesetzlosigkeit. Ich möchte dir einen Vorschlag machen am Ende dieser Predigt, eine Idee für deine nächste Woche. Denk an irgendein Gebot, irgendeine Bibelstelle, irgendeine gute Weisung Gottes. Irgendwas kann ein Ausspruch von Jesus sein, kann aus den Briefen von Paulus sein. Wenn dir nichts einfällt, lies einfach einen Brief. Paulus gibt viele gute Ratschläge an die damaligen Gemeinden, die auch für uns heute noch gut gelten. Wer noch eine Schippe drauflegen will, der kann auch ins Alte Testament schauen. Ja, 3., 4., 5. Buch Mose und sich ein altes Gesetz raussuchen. Zum Beispiel, wenn du ein Haus mit Flachdach baust, mach einen Geländer drumherum. 5. Mose 22, könnt ihr gerne nachlesen. Könnte man sich fragen, warum gibt's in der Bibel einen Bebauungsplan? Jesus war bekanntlich Zimmermann, offensichtlich hat Gott irgendwas fürs Baugewerbe übrig. Aber wie auch immer, irgendeine Regel, irgendeine Anweisung aus der Bibel. Und dann überlege mal ganz bewusst, warum gibt es das? Was ist der große oder der größere Gedanke dahinter? Und die zweite Frage, wenn du das tust, wenn du dieser Anweisung folgst in deinem Leben, warum halte ich mich daran? Tue ich es aus Pflichtbewusstsein, weil man das halt so macht, weil mir mein Pfarrer, mein Jugendleiter, mein Mentor mir das so gesagt hat, dass es gut ist? Oder tue ich es, weil ich den Sinn dahinter erkenne und verstehe, dass es mir dient? Und vielleicht fallen dir dann Dinge ein, die du tust, ohne zu wissen, warum, ohne zu überlegen, verstehe ich Gott da eigentlich richtig? Lass dich drauf ein, ich bin überzeugt, dass wir so zu einem erwachseneren und mündigen Glauben finden können. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.